Wir beten für Segen, für Frieden hier, Trost für Familien und für Schutz in jeder Nacht. Wir wollen Heilung, Gutes nur von dir, und dass deine starke Hand das Leben leichter macht. Die ganze Zeit hörst du uns wirklich zu, denn du liebst uns so sehr und gibst uns umso mehr. Doch was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn erst durch Tränen Heilung kommt? Was, wenn es tausend wache Nächte dir dann zeigen, du bist da? Wenn im Leid in Wirklichkeit vielmehr deine Gnade wohnt. Wir beten für Weisheit, um dich zu hören. Doch wir sind enttäuscht, wenn wir dich dann nicht nahe spüren. Wir zweifeln deine Güte, deine Liebe an. Dein Wort hat es versprochen, doch wir denken kaum daran. Alle Zeit hörst du, Herr, unser Flehen und sehnst dich danach, dass wir dir ganz vertrauen. Doch was, wenn durch Regen erst das Segen, wenn es durch Heilung? Was, wenn erst tausend wache Nächte mir dann zeigen, du bist da? Wenn im Leid in Wirklichkeit vielmehr deine Gnade wohnt. Wenn Freunde gehen, wenn Dunkelheit gewinnt, wird klar, der Schmerz erinnert mich, hier bin ich nicht daheim, bin ich daheim. Doch was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn es durch Tränen Heilung kommt? Was, wenn es tausend wache Nächte mir dann zeigen, du bist da? Wenn meine größten Illusionen und die Schmerzen dieser Zeit nur ein Zeichen des Verlangens sind, dass diese Welt nicht stillen kann. Wenn im Leid in Wirklichkeit, im Regensturm in harter Zeit, vielmehr deine Gnade wohnt.
Einen wunderschönen guten Morgen euch allen zusammen. Ich hoffe, ihr habt wohl geruht und seid munter. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Da könnte man jetzt ganz, ganz viel reinlesen in den Wochenspruch und ganz, ganz viel machen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes. Das ist erstmal die Grundaussage. Natürlich mit einem Ziel. Die Werke des Teufels, die sind vielfältig und breit. Und wir sind mittendrin. Wollen wir heute ein bisschen nachschauen. Ich habe zwar nicht das offizielle Predigtthema, aber das passt trotzdem ganz genau in die Linie rein. Wir wollen dem dann heute ein bisschen nachgehen. Wie ist das eigentlich? Wir wollen aber in diesem Gottesdienst auch Gott loben, wollen ihm danken, wollen ihn anbeten, in Liedern, im Gebet und uns Zeit nehmen für die Gegenwart Gottes. Und wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt, im Namen des Sohnes, der uns erlöst und im Namen des Heiligen Geistes, der uns umhüllt und der uns tröstet. Amen.
Vor der Tür rumort der Alltag, doch hier drin ist mir egal. Ich tauch ein ins Meer der Ruhe und versink darin total. Spür, dass du mich schon erwartest, stell mich langsam auf dich ein. Will mich auf dich konzentrieren, will ganz offen für dich sein. In dem Wirbel der Gedanken überhör ich dich so leicht. Wenn du leise mit mir redest, wenn dein Wort mein Ohr erreicht, mach mich offen für dein Reden, gib, dass mich jetzt nichts mehr stört. Lehre mich auf dich zu hören, hören wie ein Jünger hört. Ich will lernen von dir, auf dich hören, auf dich sehen, in Gemeinschaft mit dir, worauf's ankommt, verstehen. Ich will lernen von dir, auf dich hören, auf dich sehen, in Gemeinschaft mit dir, worauf's ankommt, verstehen. Ich sitz zu deinen Füßen und ich ruh mich bei dir aus. Fühl mich wohl in deiner Nähe, fühl mich ganz bei dir zu Haus. Spüre deine große Liebe, die mir Wärme schenken will. Lass mich ganz von dir durchdringen, halt in deiner Sonne still. Ich will lernen von dir, auf dich hören, auf dich sehen, in Gemeinschaft mit dir, worauf's ankommt, verstehen. Ich will lernen von dir, auf dich hören, auf dich sehen, in Gemeinschaft mit dir, worauf's ankommt, verstehen.
Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, genau das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen es auf dich ausrichten. Wir wollen lernen von dir. Ja, auch wenn es ganz gewaltig vor unserer Tür rumort, wie wir es gerade gesungen haben. Jesus Christus, mach du unsere Herzen offen, dass wir uns auf dich ausrichten. Mach du unsere Ohren weit, dass wir auf dich hören. Und öffne du unseren Geist, den Geist, in dem wir dir begegnen. Amen. Ja, ich habe... Signal ist noch nicht da. Ich war am Montag mit zwei Leuten auch aus der Gemeinde, aber mit ganz, ganz vielen. Ich weiß, also es war mindestens eine vierstellige Zahl bei der Demo in Bad Hersfeld. War angesagt, so Kundgebung. Wie gesagt, fahren wir mal hin. Und so, wenn ich die Woche die Presse beobachtet habe, es gibt ein klares Feindbild. Putin ist der Böse. Putin ist schuld. Wenn man im Nachrichtensender Die Welt das Bild anhaut, den habe ich jetzt zwischendurch einfach mal so durchlaufen lassen, so statt Radio, und da ist unter dann schon Bild Putins Krieg. Und egal, wo man hinhört, egal wo man schaut, so ist zumindest mein Eindruck, alle zeigen mit dem Finger auf diesen Mann. Natürlich steht er vorne dran. Das ist ganz wesentlich, das will keiner bestreiten. Die Gefahr, die ich bei sowas sehe und die ich bei mir selber sehe, ist, indem ich auf jemand anderen zeige, geraten alle anderen Beteiligten aus der Schusslinie und können sich im Ernstfall wegducken. Wir hatten das ja schon mal in Deutschland, eigentlich zweimal, einmal ganz massiv und einmal ein bisschen in abgeschwächter Form. Aber auch in der Nazizeit zum Beispiel, man konnte alles auf einen Mann projizieren oder auf die Nazis, ja, auf die Führungsriege. Der Punkt ist aber, ein Mann allein beginnt keinen Krieg. Ja, das ist ein ganz, ganz langer Vorlauf. Und es gibt ganz, ganz viele, die mitmachen, ganz, ganz viele Erfüllungsgehilfen, habe ich es mal für mich so genannt. Und das sind viele, da brauchst du eine richtig kritische Masse. Klar, solche Regime funktionieren ja immer so mit Unterdrückung, mit Gewalt und so weiter, aber das muss irgendjemand ausführen. Ja? Putin allein richtet gar nichts aus. Ja? Ich hatte am Freitagabend mit irgendjemandem darüber gesprochen, habe ich gesagt, wenn die Führungsstäbe damals jetzt ihm oder damals auch Hitler oder jedem anderen, der sowas gemacht hat, Kalaschnikow in die Hand hat gesagt, mach deinen Scheiß selber. Dann wäre ganz schnell Ruhe gewesen. Also das, was ich sage, es gehören ganz viele dazu, es ist nicht damit getan, auf einen zu zeigen und sagen, der allein ist schuld. Es gibt immer Menschen, die mitmachen, wie gesagt, Erfüllungsgehilfen. Lieblingsausrede im Krieg ist ja dann, ich habe nur Befehle befolgt. Und die spannende Frage, die sich mir gestellt hat, dann so im Lauf der Woche, glaubst du, dass dir das vor dem Richterstuhl Gottes hilft? Wer ist am Ende verantwortlich? Der den Knopf drückt, die Rakete oder das Gewehr abfeuert, völlig wurscht. Oder der den Befehl dazu gibt. Jeder kann sich weigern. Mit allen Konsequenzen, die es nach sich zieht. Völlig klar, das darf man nicht vergessen. Und es ist das Herz von uns Menschen, das uns so handeln lässt, wenn ich es nicht aus Überzeugung tue, bevor ich die Konsequenzen für mich aufnehme, lebt dann doch lieber der andere. Bevor ich mich erschießen lasse, schieß doch lieber erst ich. Das ist das Ergebnis. Also deswegen funktioniert das System ja überhaupt. Das ist plakativ einfach dargestellt, steckt noch viel mehr, ist ganz klar. Aber in einer solchen Situation, wie wir jetzt sind, wie wir in der Vergangenheit in Deutschland gelebt haben, in Ostdeutschland, noch mehr natürlich in der Nazizeit, es machen sich alle irgendwie schuldig. Selbst die, wo zu Hause sind und nichts machen. Ja, ich habe doch nichts getan. Ja, das ist ja genau dein Problem, dass du nichts getan hast. Und ganz ehrlich, Hut ab vor denen, die sich im Moment in Russland zur Wehr setzen. Ja, uns tut es nicht weh. Also uns zur Wehr zu setzen, auf die Straße zu gehen. Mutig ist, wer nicht mitmacht. Mutig ist, wer Nein sagt, egal was es ihn kostet. Der Punkt ist, wir haben immer gerne einen Schuldigen, auf den wir alles projizieren können und dann sind ja wir irgendwo auch entlastet. Und spätestens hier wird jetzt klar, Putin ist nur ein Platzhalter. Also dieses Thema des Vaters Herz, warum Gott Putin unendlich liebt, da könnte man auch alles Mögliche natürlich jeden anderen oder viele andere dafür einsetzen. Jeder, der es gerade Unmut oder Hass auf sich zieht. Und genau da müssen wir aufpassen. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, dass wir nicht selbst Feindbilder aufbauen. Ja, der ist der Böse, das ist der Böse, der ist verantwortlich. Weil das ist auch eine Gefahr, in der wir Christen stehen. Ja, und manche machen das auch auf jeden Fall. Ja, wenn sie zum Beispiel, wenn ein Christ sündigt, ja, der Teufel hat mich verführt. Und schon habe ich einen Schuldigen und kann mich selber besser fühlen. Natürlich hat er dich verführt, aber Entschuldigung, du hast dich auch verführen lassen. Oder noch besser ist natürlich, am Schluss ist für alles sowieso Gott verantwortlich. Ja? Er hätte uns doch bewahren müssen, er hätte es doch verhindern müssen. Und auch beim Thema bei uns Christen, mutig ist, wer Nein sagt zur Sünde. Und sich ihr entgegenstellt. Wir hatten diese Woche, es passt ganz gut in letzter Zeit, immer mit den Bibelstunden am Dienstagabend hat man über die Waffenrüstung Gottes gesprochen. Ja, was stellt Gott uns eigentlich für Mittel zur Verfügung, um uns der Sünde entgegenzustellen? Darüber würde ich aber nächste Woche was sagen, das ist heute nicht das Thema. Aber wäre mal ganz gut, wenn wir da im Gottesdienst drüber reden. Aber wie gesagt, in so einer Situation, beziehungsweise auf dieser Welt, es gibt praktisch keine Unschuldigen. Ich rede jetzt nicht von Kindern oder Heranwachsenden, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Alle, Paulus schreibt es mal, sind alles sind schuldig vor Gott. Weißt du, was Gott da dazu sagt? Weißt du, was Gott zu jedem sagt, der schuldig wird? Ja, weißt du, was Gott zu jedem sagt, der schuldig geworden ist im Dritten Reich, egal ob er ganz vorne dran stand oder hinten dran, egal ob er im Ostblock ganz vorne dran stand oder hinten dran, egal ob er in irgendeinem bescheuerten Krieg oder in einem totalitären Regime schuldig geworden ist? Weißt du, was Gott jedem Sünder sagt? Ich hab dich lieb. Wie bitte? Ich lieb dich. Das sagt Gott zu jedem. Das sagt Gott zu jedem Sünder, zu jedem kleinen Dieb, zu jedem Mörder, zu jedem Kinderschänder, zu jedem Soldaten, General oder Diktator. Ob uns das passt oder nicht. Wir haben ein Empfinden dafür, was gerecht ist. Ja, wer Böses tut, der muss bestraft werden. Dazu haben wir ein Gesetz. Das Strafmaß ist durch den Staat festgelegt und reicht von der Geschwindigkeitsüberschreitung bis zum Mord. Und je nach Schwere meiner Schuld und der Qualität des Anwalts fällt die Strafe aus zwischen 5 Euro und lebenslänglich. Meistens ist das ganz gut nachvollziehbar und verständlich. Manchmal auch nicht, aber in der Regel klappt das ganz gut. Und auch in unseren christlichen Köpfen haben wir Sündenregister. Ja, wir haben solche Strafregister in unseren Köpfen. Im Film, wenn's grad, da wird ja das immer so auf die katholische Kirche projiziert, dann ja, so, es gibt so die lästlichen Sünden, wenn du mal hast, was mitgehen lassen, ist nicht so tragisch, und die Todsünden. Ja, das ist manchmal ist das schon mehr eine Karikatur. Aber der Punkt ist, diese Sündenliste, die gibt es wirklich in unseren Köpfen. Und je nach Form der Gemeinde stehen unterschiedliche Dinge ganz ohne. Ja, Sex außerhalb der Ehe, Homosexualität, Ehebruch, dann kommt eine Weile nichts, dann kommt Diebstahl, dann kommt der Feiertag, dann kommt Vater und Mutter ehren, ich bin der Herr, dein Gott, gibt's noch, dann gibt's Neid, dann kommt wieder eine Weile nichts und irgendwann kommt die Steuer. Interessant bei dieser Sündenliste ist, je nachdem, mit wem du redest, also in anderen Gemeinden sieht es dann wieder völlig anders aus, da stehen dann andere Dinge ganz oben. Aber die Sünde, also es ist immer mein Eindruck, das ist, muss man immer aufpassen, es ist oft nur eine gefühlte Wahrheit, aber mein Eindruck ist immer, die Sünde, wo ich am wenigsten in der Gefahr stehe, dass ich sie begegne, die steht auf dieser Hitliste ganz oben, das ist die schlimmste. Und das muss man einfach mal sagen, Leute, Gott denkt anders. Bei ihm gibt es dieses Sündenregister nicht. Weißt du, was Gott zu jedem Sünder sagt? Ich hab dich lieb. Gott sagt, ich liebe alle. Und während wir gerne Richter spielen und gerne andere verurteilen, es gibt ja auch ein tolles Gefühl, wenn ich auf jemanden zeigen kann, Putin zum Beispiel, nur um ein zufälliges Beispiel zu nehmen, wenn ich auf jemanden zeigen kann, oh Sünder, kann ich mich gleich besser fühlen. So schlimm wie der bin ich ja nicht. Und so mache ich mich selber zum Richter. Natürlich ist es Mist, was da im Moment läuft. Mehr noch, das ist total furchtbar, was da im Moment läuft, was die russische Regierung und Putin im Moment tut. Was andere Herrscher, ist ja nicht der einzige Krieg. Also wir regen uns ja im Moment auch deswegen so drüber auf, weil es direkt vor unserer Haustür ist. Ja, die letzten 8 Jahre, dass da 15.000 Leute gestorben sind, hat uns nicht so sehr interessiert. Also hat's nicht. Und ganz ehrlich, wenn jetzt China Taiwan überfallen hätte, ich weiß nicht, ob wir so intensiv uns darüber, ob das so intensiv bei uns Thema in der Presse wäre wie jetzt Ukraine. Es berührt uns auch besonders, weil es vor der Haustür ist. Hat ja auch seine Richtigkeit, zumindest in diesem Punkt. Aber Gott sagt, es gibt keine Rechtfertigung. Also es ist furchtbar, wie gesagt, was passiert. Es ist genauso furchtbar, wenn ein Mensch einen anderen Menschen, zum Beispiel ein Kind, missbraucht. Es gibt für nichts, für kein Verbrechen dieser Welt, gibt es eine Rechtfertigung. Trotzdem sagt Gott, ich liebe diesen Menschen. Diesen Menschen, der all das getan hat. Ich möchte euch einen Filmclip zeigen. Der Mann, um den es hier geht, der McKinsey, also nur 2,5 Minuten geht es, der McKinsey, um den es hier geht, der hat seine Tochter verloren. Und zwar eben durch ein Gewaltverbrechen, wurde entführt, wurde getötet und er hadert mit Gott und klagt Gott an. Und in dem Traum begegnet er Jesus, redet mit Gott, redet mit Jesus und Jesus schickt ihn zur Weisheit in eine Höhle und da spielt sich Folgendes ab. Der McKinsey, der wirft Gott vor, dass er nicht gerecht ist. Er soll die Bösen doch in die Hölle schicken und die Guten in den Himmel. Und für McKinsey ist völlig klar, wer die Guten und die Bösen sind. Und so stellt die Weisheit ihn auf eine Probe. Ich wollte nicht den ganzen Clip, die ganze Szene geht über 8 Minuten, sondern eben nur die eine. Die Weisheit stellt den McKinsey auf die Probe. Eins noch. Nur zur Orientierung, Gott wird in diesem Film öfters Papa genannt, so auch in dieser Szene.
Nun, da es dir so leicht fällt, Gott abzuurteilen, musst du eines deiner Kinder auswählen, das für ewig in den Himmel soll. Das andere geht in die Hölle.
Das kann ich nicht.
Du kannst was nicht? Ich bitte dich nur, etwas zu tun, von dem du glaubst, Gott täte es. Also, wer geht in die Hölle? Sag doch Kate. Sie hat eine Menge verletzender Sachen gesagt. Sie verschließt sich vor dir. Und du bist dir nicht sicher, ob sie dich überhaupt noch liebt. Oder entscheide dich für George. Er war ungehorsam, hat sich rausgeschlichen, dich angelogen. Wusstest du das nicht? Mackenzie, triff deine Wahl.
Ich mach das nicht mehr mit. Ich kann das nicht.
Du kannst was nicht?
Ich kann nicht. Ich will nicht.
Du musst.
Das ist kein Spiel.
Du musst aber.
Weißt du was? Das ist nicht fair.
Du musst.
Das ist nicht fair. Ich kann nicht. Nimm mich. Ich gehe stattdessen. Ich nehme ihren Platz ein. Nimm mich bitte. Ich gehe an ihrer Stelle. Lass meine Kinder in Ruhe und nimm mich.
Mackenzie. Du hast entschieden, dass deine Kinder es wert sind, geliebt zu werden. Selbst wenn es dich alles kostet. Nun kennst du Papas Herz.
Was ich nicht begreife, ist, wieso Gott Missy lieben kann und sie so einem Grauen aussetzen konnte. Sie war unschuldig.
Ich weiß.
Hat er sie geholt, um mich zu bestrafen? Denn das ist nicht gerecht. Sie hat es nicht verdient. Meine Frau und meine Kinder haben das nicht verdient. Nur ich vielleicht, denn ich habe...
So siehst du also Gott, Mackenzie. Kein Wunder, dass du ertrinkst in deinem großen Schmerz. Gott ist nicht so. Das war nicht Gottes Werk.
Er hat es nicht verhindert.
Er verhindert vieles nicht, was ihm Schmerz verursacht. Was mit Missy passiert ist, war das Werk des Bösen. Und niemand in deiner Welt ist dagegen gefeit. Du wünschst dir ein Leben ohne Schmerz.
Ja.
Das gibt es nicht. Solange es in diesem Universum einen Willen gibt, dem es freisteht, Gott nicht zu folgen, bahnt sich das Böse seinen Weg.
Es muss einen besseren Weg geben.
Er ist da.
Nur zwei Punkte.
Zwei wesentliche Aussagen, die ich eigentlich aus dieser Filmszene rausziehen möchte. Jetzt kennst du Papas Herz. Und eben der Schluss, es muss doch einen besseren Weg geben. Den gibt es. Ich möchte mit Papas Herz beginnen. Der Punkt ist es, dort wo wir über Menschen, über Situationen urteilen, auch menschlich urteilen, gewisse Staatsgewalten auch das Recht haben zu urteilen, um eine Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Sieht Gott die Menschen anders. Er hat jeden Menschen geschaffen und er hat jeden Menschen gleich lieb, unabhängig von dem, was dieser Mensch getan hat. Ist Putin ein Sünder? Klar, ganz massiv sogar. Also gilt ihm auch die Liebe Gottes ganz besonders. Weil er so ganz massiv gesündigt hat, ist unsere Reaktion, ja, der ist auf ewig verloren. Der gehört doch vor den Richterstuhl Christi, der gehört angeklagt und verurteilt auf ewig. Gott sieht diese Dinge etwas anders. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Bibelstellen zusammengestellt, um das zu verdeutlichen. Ja, wie Gott die Dinge sieht und wie er diese Dinge angeht. Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten. Kann man verlorener sein oder als so gefangen in seinen eigenen Ideen, in einem völlig ja, verwirrten oder paranoiden Denken? Genau darum geht's. Jesus kam nicht, damit es den Guten, denen die so fromm sind und denen die nach Gottes Willen leben und so weiter etwas besser geht. Und er kam auch nicht, um zu richten und zu sagen, oh du und du in die Hölle, du in den Himmel und so weiter. Sondern Jesus kam in diese Welt, um Menschen zu retten. Und sein Leben, also dass Jesus als Baby geboren wurde, dass er unterwegs war, dass er gelehrt hat und dass er am Kreuz starb und vom Tod auferstanden ist, hatte nur ein einziges Ziel. Ja. Gott sagt uns das im Timotheusbrief. Es ist der erklärte Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott liebt alle und will, dass alle gerettet werden, ohne Ausnahme. Gott aus sich heraus verdammt niemanden. Komme ich gleich noch dazu. Gott will retten, und zwar jeden. Es ist sein erklärter Wille und dafür tut er alles. Als der McKenzie vor der Wahl steht, ja, ich habe ja gesagt, das ist eine Prüfung, eins seiner Kinder zu verurteilen. Und die Weisheit gibt ja Gründe an, warum eins soll in die Hölle, sagt er. Hat er den einzigen Ausweg, den er auf die Idee, der er kommt, sagt, nee, dann nimm mich. Und bevor Gott einfach alle, die anscheinend es verdienen, in die Hölle und in die ewige Verdammnis, wie auch immer wir das nennen wollen, zu werfen, gibt er sich selbst. Bevor er dich, bevor er mich, bevor er Putin, Adolf Hitler, du kannst einsetzen, wen du willst. Jeder, der irgendwie Schuld auf sich geladen, bevor du irgendeinen Kinderschänder, bevor er den irgendwie verdammt, gibt Gott sich selbst. Und das ohne Bedingung. Kommen wir gleich drauf. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus ist nicht gestorben, nachdem die Gemeinde gegründet wurde und die Christen aussortiert waren, hat gesagt, okay, jetzt haben wir die Geretteten, jetzt sterbe ich für dich. Sondern Jesus ist für alle gestorben, für alle Sünder vor 2000 Jahren. Und zwar für alle Sünde, die damals bis dahin begangen wurde und für alle Sünde, die ab da begangen wurde und auch für alle Sünde, die bis er wiederkommt, begangen werden wird. Ich hoffe, ich habe das grammatikalisch richtig ausgedrückt. Also du und ich, also als du und ich, als alle Menschen noch weit weg von Gott und klar von Gott getrennt waren, weil Sünde ist, was uns von Gott trennt. Sünde trennt uns von Gott und trennt uns von den Menschen. Alles, was wir tun und lassen, alles, was gegen Gottes Ordnung verstößt, also Diebstahl, Neid, Hass, Gier, Mord, Totschlag, alles. Aber am meisten trennt uns, dass Gott uns völlig egal ist und die Menschen meinen sogar, wir würden über Gott stehen. Keiner hat das Recht, auf andere zu zeigen, Sünder, noch weniger ihn zu verdammen. Was wirklich Sünde ist, zeigt uns Gott selbst. Johannes sagt Jesus, wenn der Heilige Geist kommt, wird er gegen die Welt auftreten. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Kern der Sünde ist, dass du und dass Menschen, dass wir getrennt leben von Gott und dass wir sein Angebot ablehnen, dass du nicht an die Erlösung durch Jesus glaubst. Kern ist das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Alles, was dann kommt, ist die Folge von Sünde, ist die Folge dieses Getrenntsein von Gott. Es geht nicht um Diebstahl oder um irgendeine um unsere Fehlwahrnehmung. Das ist nicht die Sünde, sondern das ist die Folge meines Losgelöstseins von Gott. Der Mensch ist im wahrsten Sinne von Gott losgelöst. Er ist gottlos. Aber durch Tod am Kreuz und durch die Auferstehung bietet Gott dir einen Weg an. Im Filmausschnitt war dann die Frage, Mensch, es muss doch einen Weg geben aus diesem Elend, aus dieser Not heraus. Und die Weisheit sagt, es gibt einen. In einer anderen Filmszene geht es darum, um die Frage der Wahrheit, sagt Gott zu McKinsey, die Wahrheit, die sitzt nebenan in der Schreinerei und baut gerade was. Jesus ist Wahrheit. Das in diesen Dingen wird es ganz, ganz deutlich. Es gibt diesen anderen Weg. Entschuldigung. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, also an den Sohn, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott sagt, ich trage die Strafe, völlig unabhängig von dem, was du getan hast. Ich gehe für dich in den Knast, ich gehe für dich in den Tod. Und dabei legt er die Entscheidung, wo du hingehst, in seine Ewigkeit, also in den Himmel, oder in ewige Verdammnis, also Hölle, in deine Hand. Und das ist ganz spannend. Wer an Jesus glaubt, wird nicht verurteilt. Das ist deine Entscheidung. Wer aber nicht glaubt, über den ist das Urteil schon gesprochen. Es ist unausweichlich, dass Sünde in den Tod und die Hölle führt. Gott macht mir ein Angebot, da rauszukommen. Und das Urteil fällig am Schluss eigentlich selbst. Weil ich mich weigere, mich Gottes Sohn anzuvertrauen. Das ist das Urteil. Und das spreche ich über mich selbst. Wie ich mich entscheide, das liegt bei mir. Zu Gott kann jeder kommen. Es darf jeder kommen. Es ist jeder eingeladen. Wenn ihr euch erinnert an die Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Dieses Angebot gilt für jeden. Da ist keiner ausgenommen. Die Tür, ich habe dieses Bild ganz bewusst nochmal ausgewählt von der Jahreslosungspredigt, die Tür zu Jesus, zu Gott, steht immer offen. Selbst wenn du dich erst ganz kurz vor dem Ende entscheidest. Ich bin immer wieder fasziniert von dieser Geschichte, wie sie in den Evangelien erzählt wird. Jesus hängt am Kreuz. Wir haben ja hier vorne, hier nebendran, wir haben ja diese drei Kreuze im Haus. Jesus hängt ja da nicht allein. Es sind zwei mit ihm gekreuzigt. Und denen geht es alle Hunde elend. Die leiden alle gleich. Das will keiner von uns haben. Und alle drei sind dem Tode gleich nahe. Und der eine trotzdem verspottet Jesus. Hey, wenn du derjenige bist, der du zu sein behauptest, dann steig doch runter vom Kreuz und hilf uns am besten gleich mit. Der andere reagiert völlig anders, sagt, hey, ist dir nicht klar, wen du hier verspottest? Der hat die Strafe nicht verdient. Und er tut Buße. Ja, mit seinem quasi letzten Atemzug, er sagt gar nicht mehr so viel, der bittet Jesus, denk an mich. Zu mehr reicht es gar nicht mehr. Zu mehr Sündenbekenntnis oder sonst irgendwas. Denk an mich. Die normale menschliche Reaktion wäre doch, hey, du hast es einfach verbockt. Ja, dir steht Verdammnis zu. Das geht nicht mehr, das ist rum. Ja, da ist keine Wiedergutmachung mehr möglich, gar nichts. Nee, aus, vorbei. Ihr alle wisst, was Jesus antwortet. Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. So handelt Gott. Wenn du erkennst, dass du ohne Gott gelebt hast, wenn du umkehrst, auch wenn es nur, wie bezeichnet man das, eine Kurzbuße ist in diesem Fall, wenn du dich an ihn wendest, und das ist das, was dieser Mann tut, und das Geschenk der Vergebung annimmst, dann sagt Jesus dir und mir, jedem, der dieses Geschenk annimmt, egal was er angestellt hat in diesem Leben, egal was er verbrochen hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn Herr Putin oder welcher Mensch auch sonst Gott erkennt und umkehrt, dann sagt Jesus auch zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das sagt Gott zu jedem reuigen Sünder. Denn wie gesagt, sein erklärtes Ziel ist nicht, die Menschen zu verdammen. Es kommt von ganz allein. Sondern Gottes erklärtes Ziel ist, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Darum ist es so wichtig für uns, dass wir nicht ins allgemeine Geschrei einstimmen, uns nicht einfangen lassen von menschlichen Feindbildern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf Gottes Herz schauen und uns Gottes Herz zu eigen machen. Darum lasst uns beten für Putin und lasst uns beten für Russland. Ebenso natürlich für den Herr Selenskyj und die Ukraine. Betet für diese verlorene Welt, dass sie umkehrt und Gott erkennt. Gottes Antwort auf die Not der Welt hat einen Namen. Der Name heißt Jesus. Amen. Herr Vater im Himmel, es fällt mir nicht immer leicht, es zu akzeptieren, dass dein Angebot für alle gilt. Weil ich doch auch weiß, was richtig oder zu wissen meine, was richtig, was falsch ist, wer in der richtigen Spur geht und wer daneben. Jesus, ich muss da immer wieder mich von dir zurechtrücken lassen, auch immer wieder Buße tun. Und ich muss immer mehr lernen und ich möchte immer mehr lernen, die Welt mit deinem Blick zu sehen, aus deinem Herz heraus. Mach du mich dafür offen, mach du mich dafür weit. Amen.
Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zu Gott, dem Herrn, bei dir finde ich Zuflucht. Du schützt mich wie eine Burg. Mein Gott, dir vertraue ich. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und vor tödlicher Krankheit. Er wird dich behüten wie eine Henne, die ihre Küken unter den Flügel nimmt. Seine Treue schützt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst vor der Pest, die im Dunkeln zuschlägt, oder dem tödlichen Fieber, das am hellen Tag die Menschen befällt, fürchtest du dich nicht. Wenn 1.000 neben dir tot umfallen, ja, wenn 10.000 in deiner Nähe sterben, dich selbst trifft es nicht. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott es denen heimzahlt, die ihn missachten. Du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen. Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen, kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Löwen werden dir nichts anhaben, auf Schlangen kannst du treten. Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, antworte ich ihm, wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Bei mir findet er Hilfe, die er braucht. Ich gebe ihm ein erfülltes und langes Leben. Herr Jesus, wir bringen dir unsere Welt und die Menschen, die darauf leben. Du siehst die Krisen und Kriege im Großen und im Kleinen. Wir bitten dich, dass du in die Herzen sprichst und Versöhnung stiftest. Wir bitten dich für die Menschen, die gerade schwierige Zeiten erleben. Sei ihnen nahe und hilf ihnen. Von Gott geliebt, mehr als sein Wort, mehr als ein Versprechen. Von Gott geliebt auf besondere Art, Gott hat und kompromisslos geliebt. Von Gott geliebt, mehr als sein Wort, mehr als ein Versprechen. Von Gott geliebt auf besondere Art, Gott hat uns kompromisslos geliebt. Und wir lieben dich, Herr. Und wir kommen her vor deinen Thron, geben alles dir hin. Vertrauen deiner Liebe. Von Gott geliebt, mehr als sein Wort, mehr als ein Versprechen. Von Gott geliebt auf besondere Art, Gott hat uns kompromisslos geliebt. Von Gott geliebt, mehr als sein Wort, mehr als ein Versprechen. Von Gott geliebt auf besondere Art, Gott hat uns kompromisslos geliebt. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Versucher keine Chance. Das steht in Epheser und Max Lucado hat dazu geschrieben: Vergebung schmälert nicht Gottes Gerechtigkeit. Es bedeutet nur, dass wir die Gerechtigkeit Gott überlassen. Er garantiert uns, dass der andere die angemessene Strafe erhalten wird. Bei uns fällt sie erfahrungsgemäß zu heftig oder zu gering aus. Aber der Gott der Gerechtigkeit hat immer das richtige Maß. Die Feinde zurechtbiegen, das ist Gottes Aufgabe. Den Feinden vergeben, ja, da kommen Sie und ich ins Spiel. Sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, o Herr, es bleibt, keiner ist wie du. Erbarmen fließt wie ein weiter Strom und heilt.
Heilung strömt aus deiner Hand. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, o Herr, es bleibt, keiner ist wie du.
Ich lade zur Gebetsgemeinschaft ein und der Markus wird dann den Abschluss machen. Jesus, danke, dass wir uns versammeln dürfen in Frieden und in Freiheit. Danke, dass du zu uns redest. Danke, dass du hier bist, dass du uns segnest. Danke für deine Vergebung, für deinen Frieden, für deine Gnade. Amen.
Ihr Vater im Himmel, und ich bring dir die Führung in der Ukraine. Schenk du eine Weisheit in der Situation. Und ich bring dir die Führung in Russland, dass sie zu dir finden, dass sie sich zu dir wenden und es die Falschheit ihres Tuns erkennen. Heiliger Geist, du bist derjenige, der die Herzen berühren kann, der Menschen wirklich umkrempeln kann, von heute auf morgen. Berühre du die Verantwortlichen. Und Jesus Christus, es gibt... Ja, mir kommen bei solchen Sachen immer die Gedanken in die Quere, und deswegen bin ich froh, dass ich alles in das Gebet legen darf, das du uns gelehrt hast, und das wollen wir zusammen tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Deine Liebe hat kein Ende, hält die Treue, gibt nie auf. Sie markiert der Zeitenwende und sie prägt der Weltenlauf. Stets bereit uns zu vergeben, ist sie nicht von dieser Welt. Wer sie kennt, der findet Leben und ein Fundament, das hält. Deine Liebe lässt sich fassen, nimmt Gestalt an, macht sich klein. Sie erduldet Gott verlassen, Folter, Leid. Doch sie lässt sich nicht verbitten, sie ist stärker als der Tod. Wenn auch zaghaft und mit Zittern, trägt sie für uns alle Not. Deine Liebe lässt mich ahnen, was mir fehlt zu meinem Glück. Aus den eingefahrenen Bahnen will ich fort zu dir zurück. Dir verschreibe ich mein Leben, dir bekenn ich meine Schuld. Du machst krumme Wege eben, voll Erbarmen und Geduld. Deine Liebe will gestalten und verbindet Herz und Hand, gilt den Jungen wie den Alten, wer ihr folgt, baut nicht auf Sand. Herr, zu dir will ich mich halten, deinen Plan will ich erfüllen. Droht mein Inneres zu erkalten, mich in deine Liebe hüllen.
Zum Segen würde ich euch bitten, aufzustehen. Unser Jesus, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Kommt gut nach Hause. Es wäre gut, noch bis Donnerstag dann die Rückmeldung zu haben, wer nächsten Samstag am Gemeindetag Gemeindeentwicklung mit da ist und teilnimmt. Ein paar Rückmeldungen habe ich schon. Wäre schön, wenn sich viele beteiligen.